بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف. وما زلنا مع جزئها الخامس، والذي هو بعنوان: كيف أبيع وأشتري. ومع اللقاء 88 في بدايتي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزل. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, den Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Wie? Wie vollziehe ich gottesdienstliche Handlungen? Wie zwischenmenschliche Beziehungen und alles, was damit zusammenhängt? Wir sind angekommen beim fünften Teil in dieser Vortragsreihe. Und dieser spricht über den Handel. Wir haben in den vergangenen Unterrichten schon bereits mehrfach darüber gesprochen, was der Handel bedeutet, was er beinhaltet, was gültige Verträge sind, was ungültige Verträge sind, wie es aus islamischer Sicht zu beurteilen ist. Generell bei dieser Vortragsreihe sind wir beim 88. Vortrag angekommen. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
لكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق. جزاكم خير، بارك الله فيك يا أبا صوفي. أي كلمة فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم البيع وعن حكم البيع، اتكلمنا عن عقد البيع وأركانه، اتكلمنا عن شروط البيع والشراء، بدأنا نتكلم عن البيوع المانهي عنها. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن عدة مسائل تتعلق بعقود البيع، تكلمنا عن عقد الإقالة في البيع والشراء ومفهومه بعد أن يتم العقد بين البائع والمشتري. ربما يندم البائع على البيع ويريد من المشتري أن يقيله، أن يرد عليه السلعة ويأخذ الثمن، أو العكس، بعد أن يشتري المشتري السلعة يندم على شرائها ويرى أنه ليس بحاجة لها، فيرجع على البائع ليرد عليه السلعة ويسترد ثمنها. وهذا النوع جائز شرعا وفيه أجر كبير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. أقال الله عثرته يوم القيامة. أيضا اتكلمنا عن عقد المرابحة، بيع المرابحة، أن يتفق المشتري مع البائع أن يشتري له سلعة معينة بصفاتها، ويريد منه بعد أن يشتريها له أن يبيعه إياها بالأجل، يعني بالقسط. وقلنا هذا النوع من أنواع البيوع جائز بشرط أن يتملك التاجر السلعة وأن يتفق مع المشتري قبل الشراء وقبل البيع على كامل الثمن بالأجل. يعني مثلا السلعة قيمتها النقد 10,000، يقول له: طيب أنا هشتريها لك ب10,000 وأبيعها لك ب15,000 على سنتين أو ثلاثة أو أربعة على حسب الاتفاق. فلا بد أن يكون الاتفاق مسبقا قبل العقد، يعني البائع يقول للمشتري: أشتريها لك بكذا لكن سأبيعها لك بكذا بالتقسيط. وهكذا. وكلمنا عن جواز ومشروعية هذا النوع من أنواع البيع. تكلمنا أيضا عن عقد التقسيط، البيع بالتقسيط، وقلنا أنه جائز وله شروط، منها أن تكون السلعة بحوزة البائع فلا يبيع ما لا يملك، ومنها ألا يزيد على المشتري إذا تأخر في سداد قسط غرامة تأخير، لأن هذا من الربا، والعقد هذا فيه شرط ربوي فلا يجوز. كذلك لا يجوز للمشتري أن يماطل في السداد إن كان في سعة، لأن مطل الغني ظلم، فيحرم عليه المماطلة. وأيضا قلنا من الشروط أن البائع بمجرد العقد يلتزم بتسليم السلعة، وليس من حقه الاحتفاظ بالسلعة حتى سداد كامل الثمن، إنه بيع، البيع عقد، تسلمه المبيع تأخذ أقساطك، وهكذا، إلا إن بقيت عنده على سبيل الرهن فقط. هذا ملخص ما ذكرته. طبعا أنا لخصت الدرس الماضي، لماذا؟ لأن المترجم كان غير موجود وإحنا ادينا الدرس، فربما اللي كان متابعنا من غير الناطقين يعني يفوتوا بعض الشيء، فأردنا أن نلخصه. وبعد أن يترجم المترجم ننتقل للباب الثاني في الربا، هنتكلم عن الربا وخطورة الربا وأقسام الربا وبعض أنواع البيوع الربوية التي ينبغي أن يحذر منها المسلم والمسلم.
Liebe Geschwister, wir haben im letzten Vortrag darüber gesprochen, ausführlich über die Möglichkeit des Kaufrücktritts, ja, jetzt mal von einem Kaufvertrag zurücktritt, von einem Vertragsrücktritt gesprochen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es erwünscht ist, aus islamischer Sicht, selbst nachdem man den Kaufvertrag abgeschlossen hat, dass man es ermöglicht, einer der beiden Parteien quasi, dass der eine es dem anderen jeweils ermöglicht, vom Kaufvertrag zurückzutreten, auch wenn dieser schon gültig geworden ist, basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der in der ungefähren Übersetzung sagt, eines Hadithes, wer einem Muslim einen Kauf rückgängig macht, yani der es ihm quasi ermöglicht, von einem Kaufvertrag zurückzutreten, dem wird Allah azawajal am Tag der Auferstehung einen Fehltritt vergeben. Und damit ist natürlich gemeint, wie wir gesagt haben, dass es keine Dringlichkeit gibt oder dass es keinen Zwang gibt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, aber ich es trotzdem als Handelspartei, sei es als Käufer oder Verkäufer, meinem Handelspartner, meinem Geschäftspartner ermögliche, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und das ist keine verpflichtende Sache, jedoch ist es eine vorzügliche Sache. Auch haben wir im letzten Unterricht darüber gesprochen, dass wenn man einen Ratenkauf vollzieht und dass es erlaubt ist, diesen mit Gewinn zu vollziehen. Das heißt beispielsweise, dass ich eine gewisse Ware kaufe, sagen wir mal, die hat einen Wert von 1.000 Euro und ich kaufe oder ich verkaufe sie dir weiter für 1.100 Euro und ermögliche dir als Beispiel, einen Ratenkauf bei mir abzuschließen. Auch das ist eine Sache, die islamisch gesehen erlaubt ist. Und grundsätzlich sollte man sich das so denken, ein Ratenkauf ist grundsätzlich erlaubt, solange ja nichts drin ist, was mit einem Zinsgeschäft zu tun hat. Das heißt, es dürfen auch keine Verzugszinsen entstehen. Yani normalerweise, oftmals ist es so, auch hierzulande, wenn du in einem Finanzierungsmodell oder in einem Ratenkaufmodell bist und du verziehst die eine Rate, dann wird dir quasi, werden dir Verzugszinsen angerechnet. Und das ist das, was islamisch gesehen verboten ist. Grundsätzlich dieser Ratenkauf, sprich, dass du eine Ware kaufst und sie teurer verkaufst, aber eben in Raten, ist grundsätzlich erlaubt. Ist grundsätzlich erlaubt. Verpflichtend ist dabei, wie wir jetzt schon in den vergangenen Unterrichten mehrmals und mehrmals erwähnt haben, dass du auch tatsächlich im Besitz dieser Ware bist. Dass du tatsächlich im Besitz dieser Ware bist. Das heißt, der Ratenkauf generell ist erlaubt, solange keine Verzugszinsen im Spiel sind. Auch haben wir im letzten Unterricht darüber gesprochen, dass es für den Verkäufer einer Ware, sobald dieser Kaufvertrag zustande kommt und man sich geeinigt hat, dass er dann auch die Ware ausgeben muss. Yani es gibt keinen Grund, die Ware zurückzuhalten, dass man sagt, nee, ich gebe sie dir nicht oder wie auch immer. Außer man hat sich geschäftlich auf gewisse Bedingungen oder Auflagen geeinigt oder dass diese Ware irgendwie als Pfand noch hinterlegt ist oder ähnliches. Das sind natürlich andere Dinge, aber grundsätzlich sollte man bei Abschluss eines Kaufvertrages auch den Käufer nicht leiden lassen, indem man sich zu sehr viel oder zu viel Zeit lässt, um ihm diese Ware zu geben, sondern versuchen, diese direkt auszuhändigen. Das, was wir jetzt erwähnt haben, sind Punkte des letzten Unterrichtes, warum wir sie so ausführlich erwähnt haben, weil letzte Woche hier beim Unterricht kein Übersetzer zugegen war, auch wenn abgemacht war, dass ein Übersetzer kommt, aber der Übersetzer ist nicht gekommen. Deswegen hat es diesen Vortrag nur auf Arabisch gegeben letzte Woche. Deswegen diese kurze Generalwiederholung. Inshallah, bismillah ta'ala, werden wir heute mit dem Zinsgeschäft weitermachen. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Natürlich das Verbot von Zins, aber auch grundsätzlich, wo überall Zins beinhaltet ist und wie ein Zinsgeschäft grundsätzlich aufgebaut ist.
المسألة الأولى تدور حول تعريف الربا وبيان حكم الربا. الربا في اللغة العربية بمعنى الزيادة. الربا بمعنى الزيادة. ربا الشيء أي زاد، ومنه الربوة في اللغة العربية بمعنى المكان المرتفع. ربوة من الأرض يعني قطعة بارزة مرتفعة عن سائر الأرض تسمى ربوة. إذن مفهوم الربا في اللغة يدور حول الزيادة. طيب في الشرع تعرفوا إيه؟ زيادة أحد البدلين، زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. تاني، زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. يعني إيه؟ البدل يعني مثلا تمر بتمر، نبدل تمر جيد بتمر غير جيد، ده اسمه تمر وده اسمه إيه؟ تمر. فإذا زاد يقول لك مثلا اديني كيلو تمر جيد وادي لك 2 كيلو تمر ردي، هنا بقى في زيادة في البدلين المتجانسين، أو ده تمر وده تمر، وده كيلو وده 2 كيلو مقابل، فالزيادة دي ربا. طب أعمل إيه؟ هو ده جيد وغالي، إنما التمر اللي عندي رديء، بيع التمر الرديء اللي عندك وبالمال اشتري التمر الجيد. لكن ما ينفعش في المبادلة بين جنسين متجانسين نفس الجنس يكون فيه زيادة أو نقص، يبقى كيلو جيد بكيلو رديء ما دام هداني تمر التمر. طب ما هو ما ينفعش، ما هو صاحب التمر الجيد هيخسر، بيع التمر بتاعك بره وبالمال روح اشتري من عنده ايه؟ التمر الجيد. ما ينفعش مثلا اديلك 100 جنيه واقول لك اديهم لي 110 بالجنيهات، لان ده بدل من جنس واحد، فما ينفعش في الزيادة. ما ينفعش تديني 100 دولار تقول لي ردهم 120 دولار، فالزيادة دي ربا. ما ينفعش تديني 100 يورو وتقول لي أخدهم منك 110 يورو، لأن يورو ويورو. إنما إذا اختلف الجنسين جاز الزيادة والنقصان. لما تيجي تبيع مثلا يورو بجنيه مصري ما لازم يكون في زيادة، لأن الجنسين مختلفين، دي عملة ودي عملة، كذلك الدولار باليورو عملة وعملة، فلا حرج في الزيادة أو النقص. إنما الربا معناه زيادة أحد البدلين المتجانسين، ما ينفعش فيهم زيادة، زي اللي بيحصل من بعض الأخوات في قضية الذهب، تغيير الذهب. هي عندها ذهب قديم تريد أن تجدد الذهب، فبتروح لمحل الذهب تخلع الغوايش بتاعتها، عندها 5 غوايش، تقول له وزنهم لي، وزنهم طلعوا مثلا 100 جرام، تقول له انا عايزه زيهم بس جديد 100 جرام تاني غوايش زيهم، يروح جايب لها الجديد وتدفع الفرق. تدفع ايه الفرق؟ يقول لك فرق المصنعيه، هو ده ذهب جديد، فتروح دافعه كمان 500 يورو مثلا عشان الجديد، يقول لها هذا ربا لا يجوز. طب اعمل ايه؟ بيعي واشتري، يعني القديم بتاع حضرتك خليه وزنهولك طلع 100 جرام قول له اشتريه، يشتري ال 100 جرام طلعوا مثلا ب 1000 يورو سين مثلا، خدت ال 1000 يورو بتاعك، ابدا انت بقى اشتري براحتك الجديد، ابدا اشتري براحتك الجديد. انما ما ينفعش مبادله بجنسين متجانسين مع الزيادة أو النقص، المفترض لو اديتي له ال 100 جرام ذهب القديم ده هتاخد قدامهم 100 جرام ذهب جديد ما تدفعيش حاجه، لان ده ذهب يد بيد مثل بمثل، ما ينفعش في زياده على السمن. يبقى عشان نخرج من شبهه الربا دي نعمل ايه؟ نبيع القديم ونشتري الجديد بالمال، لكن ما ينفعش المبادله مع الزياده لان الجنس ده جنس ربوي فما ينفعش. انما اذا اختلف الجنسين بيع براحتك بقى، بيع براحتك، بيبيع شعير بقمح براحتك. هقول لك كيلو القمح عندي بخمسة كيلو شعير، لا حرج ما دام اختلف ايه الجنس. لكن ما ينفعش قمح بقمح مع الزياده ولا شعير بشعير مع الزياده، هنخش في الربا. يبقى اذا تعريف الربا في الشرع زياده احد البدلين المتجانسين من غير ان يقابل هذه الزياده عوض، ما ينفعش تزود. طيب ما حكم الربا؟ دي مساله نجيب عنها بعد ان يترجم المترجم.
Wie wir erwähnt haben, geht es heute Abend oder im heutigen Vortrag geht es speziell darum, um das Zinsgeschäft. Deswegen ist es auch immer wieder erstaunlich zu sehen, was eigentlich alles zu einem Zinsgeschäft gehört, von dem wir vielleicht oftmals ausgehen, dass es überhaupt gar kein Zinsgeschäft ist. Deswegen ist es wichtig, diese Thematik zu verstehen. Zins aus sprachlicher Deutung bedeutet, dass man etwas hinzufügt. Wenn ihr aus sprachlicher Deutung bedeutet eigentlich ganz schlicht und ergreifend, man fügt etwas hinzu oder es ist etwas, was hinzugefügt wurde. Ja? Aus islamischer Sicht bedeutet das Zinsgeschäft, dass man einen Aufschlag, einen Preis- oder Wertaufschlag auf einen Handel gibt, in dem zwischen beiden Handelsparteien eine Ware selben Ursprungs gehandelt wird. Das meine ich wiederhole nochmal, dass es einen Aufschlag gibt, dass eine Differenz berechnet wird zwischen zwei, nennen wir sie nicht Ware, sondern Geld könnte ja auch drunter fallen, unter zwei Wertgegenstände oder Finanzmöglichkeiten, wie beispielsweise Geld, Bargeld oder ähnliches. Und es wird über eine Sache gehandelt, die beiden selben Ursprungs sind, aber das eine wird an Wert etwas hinzugefügt. Und wie es so schön heißt, mit den Beispielen kommt das Verständnis. Das heißt, wenn wir jetzt als Beispiel sagen, und deswegen ist es, wie ich vorhin erwähnt habe, erstaunt, wenn man sich tiefer mit dieser Materie befasst, was alles zum Zinsgeschäft gehört. Wenn wir jetzt beispielsweise zwei Handelspartner sind, so sagen wir, der Bruder Abdullah hat eine Dattelplantage und ich habe eine Dattelplantage und seine Datteln sind von sehr, sehr guter Qualität und meine Datteln sind von mittlerer oder sagen wir mal schlechterer Qualität. Jetzt hat er ein Kilo von seinen guten Datteln, die ja natürlich im Wert mehr wert sind als meine Datteln. Ja, sagen wir, der hat wirklich die sehr guten Datteln und ich habe Mittelklasse Datteln. Und wir gehen in ein Tauschgeschäft ein, seine Datteln gegen meine Datteln. Und das ist dieser Punkt, den wir erwähnt haben. Es ist eine Ware selben Ursprungs. Ja, es geht hier um Datteln und es geht hier um Datteln. Und wir gehen in ein Geschäft ein, seine guten Datteln, sagt er, ein Kilo Datteln, will ich von dir zwei Kilo von deinen schlechten Datteln. Ganz offensichtlich würde ja eigentlich, oder würde man oft meinen, es ist okay, weil meine Datteln sind weniger wert. Das ist ein Fakt. Die sind nicht so viel wert wie seine Datteln. Aber islamisch gesehen ist das schon ein Zinsgeschäft. Islamisch gesehen ist das schon ein Zinsgeschäft. Warum? Weil wir um eine Ware handeln, dieselben Ursprungs ist, seine Datteln, meine Datteln, und ich muss von meiner Ware, dieselben Ursprungs ist, mehr drauflegen, um ein Kilo von seiner Ware zu bekommen. Und deswegen ist oftmals bei der Thematik, ob es islamisch gesehen erlaubt ist oder nicht erlaubt, da muss man auch manchmal diese Logik hinten dran stellen. Ja, weil man sich denkt, ja, warum? Ist doch viel mehr wert und ist vielleicht so viel, sein Kilo ist vielleicht so viel wert wie meine zwei Kilo. Und da würde man ja offensichtlich sagen, es ist ein faires Geschäft vom Wert her. Aber wir haben hier die ein und selbe Ware, auf die ein Aufpreis gegeben wurde. Meine zwei Datteln sind nur in Anführungszeichen so viel wert wie ein Kilo seiner Datteln. Wie kann man das umgehen? Indem er sein Kilo verkauft und dann meine zwei Kilo aufkauft. Unabhängig davon, was es für ein Wert nachher ist. Oder ich verkaufe meine zwei Kilo schlechtere Datteln und kaufe mir von dem Geld ein Kilo von seinen guten Datteln. Und das ist das, was wir erwähnen, wenn es vom selben Ursprung ist, wie beispielsweise auch beim Geld. Ja, nee, er kann mir nicht 100 Euro leihen und sagen, ich kriege von dir 110 Euro zurück. Das ist ein Zinsgeschäft. Wir machen ein Geschäft um die ein und selbe Ware. Hier handelt es sich um Geld, sei es jetzt Bargeld oder wie auch immer. Und ich muss etwas draufschlagen, um das zu bekommen, was er mir gegeben hat. Und das ist ein Zinsgeschäft. Das ist ganz klar und deutlich Zinsgeschäft. Natürlich gibt es hier Unterschiede. Wenn dieser Faktor derselben Ware wegfällt, dann ist es kein Zinsgeschäft mehr. Er kann beispielsweise sagen, du, für meine Kilo sehr gute Datteln, von meiner guten Dattelplantage, will ich 10 Kilo Mehl haben. Kein Problem, ist kein Zinsgeschäft. Er kann sagen, für mein Kilo Datteln will ich von dir 5 Kilo Reis haben. Ist kein Problem, ist kein Zinsgeschäft. Warum? Weil dieser Faktor weggefallen ist, dass es sich um die ein und selbe Ware handelt. Und wenn dieser Faktor wegfällt, dann entfällt quasi das Zinsgeschäft. Und dann ist es erlaubt, dass er sagt, du, es ist halt mal so, meine Datteln, 1 Kilo gegen 5 Kilo bei dir mit Reis. Und sobald wir beide zustimmen in diesem Geschäft, dann ist es überhaupt gar kein Zinsgeschäft. Jetzt kommen wir über das Urteil, und das ist das, womit der Sheikh jetzt fortfahren wird, inshallah. Was ist das islamische Urteil über eben genau diese Zinsgeschäfte?
حكم الربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. حكم الربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما من الكتاب قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. سورة البقرة 75 بعد 200. وقال تعالى في نفس السورة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فالمؤمن حقا لا يتعامل بالربا. إذا من تعامل بالربا انتفى عنه كمال الإيمان. انتفى عنه كمال الإيمان. ومرتكب لكبيرة عظيمة. ويعرض نفسه للحرب مع الله رب العالمين. لذلك توعد الله تعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد، فقال تعالى في سورة البقرة أيضا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع حالة صرعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا والعياذ بالله. نسأل الله السلام. وعده النبي عليه الصلاة والتسليم من الكبائر، ولعن كل المتعاملين في الربا. ولعن كل المتعاملين في الربا على أي حال كان. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. هم سواء أي في الوزر وفي الإذن. لعن رسول الله، واللعن بمعنى الطرد من الرحمة، الدعاء بالطرد من رحمة الله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، يعني 5 ملعونون في الربا، آكله وموكله، يعني اللي أخذ واللي أعطى، اللي أخذ الربا واللي أعطاه الربا، البنك الربوي أو التاجر المرابي أو غيره، وكاتبه، اللي اشتغل محاسب في بنك، ما هو ده المحاسب اللي بيكتب المعاملات الربوية ويعيد الحسابات ويضبط المعاملات ملعون، وشاهدي الشهود الموجودين في العقد. قال هم سواء، هم سواء. وأجمعت الأمة على تحريم الربا، على تحريم الربا. فلا تلتفتوا للرؤوس الجهال الذين يفتون الناس بغير علم ويضلون ويضلون. فأباحوا الربا تحت مسمى استثمار، فبيسمون الفوائد الربوية الآن ده استثمار كذبا وزورا وتدليسا، وأغرقوا الأمة في الشرور، وكانوا سببا في العقوبات وذهاب منزلة الأمة وتسلط الأعداء. لأن النبي أخبر قال إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيوع الربوية، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وقرئت حتى تراجعوا دينكم. فالسبب هنا الربا، البيوع الربوية سبب الذل. وقال سلط، شوف التسليط ده، ربنا يسلط، سلط الله عليكم ذلا. وجاءت كلمة الذل نكرة تفيد العموم والشمول، تجد ذل في كل الأحوال. سبحان الله، أمة تنتهك فيها الحرمات وتستباح الأعراض، وأصبحت الدماء سهلة ميسورة، سلبت خيراتها وتسلط عليها أعداؤها، وضاعت مكانتها ولا قيمة لها بين الأمم بعد أن سادت وقادت وكانت لها الريادة وكانت لها اليد العليا. الآن نسأل الله السلام، إيه اللي حصل؟ تفشي الربا، بلاد الإسلام تفشى فيها الربا، بنوك ربوية، معاملات ربوية، ونقود إلكترونية وهمية، ومعاملات، نسأل الله السلام، والكل يلهث خلف الشهوة والمال. فالنتيجة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تراجعوا دينكم، حتى تبتعدوا عن المخالفات والمعاصي والمنكرات، حتى تبتعدوا عن الكبائر، تبتعدوا عن الربا، حتى تنصروا دينكم وترفعوا راية الجهاد وتتماسكوا وتتآلفوا وتجتمعوا ولا تتفرقوا. عندها يرفع عنكم الذل، لأن حتى غائية قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تراجعوا دينكم. فلازم محاسبة للنفس، لا يقوم اقتصاد على الربا أبدا أبدا. الربا دمار للاقتصاد وهلاك للمجتمعات وسبب العقوبات. البلاد بتعاني في كثير من الأحوال من جفاف وقحط وقلة مطر وقلة خيرات، تعاني من السيول المدمرة والزلازل المهلكة، تعاني من تسلط الأعداء وانتهاك الحرمات، إبادة على أرض غزة ومن قبل كان في سوريا وفي اليمن وفي السودان اليوم وفي ليبيا خراب، ومن قبل كان في بورما وجبال أراكان وفي كشمير. الأمة بتنتهك فيها الحرمات بسبب البعد عن الدين، البعد عن الدين والتفرق والتحزب والتمزق، عدم تعظيم السنن والعمل بالبدع والآراء والأهواء، هذه كلها ويلات. لذلك في باب الربا النبي يقول درهم واحد من ربا يأكله الرجل أشد عند الله تعالى من 36 زانية، أقلها كأن يأتي الرجل أمه، نسأل الله السلام. شوف خطورة الربا، اللي اليوم الناس بتتهاون مع الربا، المهم المال يجي وخلاص، المهم الدار اللي فيها جاردن وحديقة تيجي وخلاص. أصل الزوجة عايزة دار، إزاي نقعد في شقة بالإيجار؟ اصل رفيقتها ولا بنت خالتها عندها دار وهي ما تجيبش دار ليه؟ وايه يعني ما نجيبه عن طريق البنك وخلاص مش مشكله وهنسدد؟ ما احنا كده كده بندفع في الايجار 1000 يورو. طب ما انا هدفع قسط للبيت 1000 يورو. هي لا مش هي ده ايجار مباح وده ربا محرم. ادي الفارق بين الاثنين. وكثيرون ممن تساهلوا في هذا الباب ضاعت أسرهم وذهبت صحتهم، بل وغالبهم صلبت منهم الديار لعجزهم عن السداد وسلبها البنك مرة ثانية. وبعضهم يموت ويترك الدار لغيره ياخذها بلا تعب، شقيان طول عمره في الربا وانتفخت بطنه من الحرام، ويجي غيره ياخد الدار، أو بعد ما يجيب الدار ترفع عليه قضية طلاق وتمشيه لأن في غيره بقى أحسن منه، وتاخد نص ما يملك ومع السلامة، ويتشتت ويضيع. ليه؟ إنها حرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل يقوى المخلوق الضعيف على محاربة الرب العظيم القوي؟ الجواب لا.
Wir kommen zum islamischen Urteil bezüglich dem Zinsgeschäft. Und das ist natürlich etwas, was jedem schon sehr, sehr bekannt ist. Wir entnehmen die Urteile vorerst aus den Primärquellen, die man heranzieht, um ein islamisches Urteil zu fällen, um ein Rechtsurteil zu fällen. Aus dem Koran erwähnt Allah Azza wa Jalla in Surat al-Baqarah, Vers 275. Und die Verse sind sehr bekannt, in denen Allah Azza wa Jalla darüber spricht und sagt, und Allah hat den Handel erlaubt und hat den Zins für haram erklärt. Und das ist basierend darauf, weil viele versucht haben, das gleichzusetzen. Jedoch ist es so, dass Allah Azza wa Jal den Handel erlaubt hat und den Zins verboten hat. So sagt Allah Azza wa Jal, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und lasst das übrig, was noch an Zins aussteht, wenn ihr gläubig seid. Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch von Allah und seinem Gesandten den Krieg ansagen. Gleichzeitig oder ebenfalls sagt Allah Azza wa Jal, O ihr, die ihr glaubt, verzehrt keinen Zins, der sich vielfach vermehrt und fürchtet Allah, auch dass ihr erfolgreich seid. Das heißt, es gibt viele Verse, in denen Allah Azza wa Jal über den Zins oder das Zinsgeschäft spricht und klar und deutlich das Urteil erwähnt, dass es verboten ist und gleichzeitig aber auch erklärt und sagt, dass das normale Handelsgeschäft erlaubt ist. Aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, beziehungsweise er erzählt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, wahrlich der Prophet hat den Verzehrer und den Geber und den Schreiber und, in Klammer, die zwei Bezeuger verflucht, sie sind in der Sünde gleich. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sowohl den Verzehrer. Und das ist das, was oftmals auch falsch interpretiert wird, dass man versucht, einen Keil oder versucht zu unterscheiden, ja, der hier hat den Zins verzehrt, ich war ja nur anwesend oder ich habe es bezeugt oder ich bin nur in dem Geschäft involviert, aber ich direkt habe ja nicht die Zinsen. In dieser Aussage wird uns deutlich, dass die in der Sünde grundsätzlich gleich sind. In der Sünde, in der Tragweite der Sünde, in der Bestrafung, so sagt er, wahrlich der Prophet hat den Verzehrer, derjenige, der Zins bekommt, den Geber, derjenige, der den Zins gibt, den Schreiber, weil in den Verträgen oftmals das noch niedergeschrieben worden ist, und die Bezeuger verflucht, wahrlich, sie sind in der Sünde gleich. Ebenfalls, wir haben gesagt, das Urteil aus dem Koran, das Urteil aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und aber auch den Konsens der Gelehrten. Und unter den Konsens oder unter den Gelehrten besteht grundsätzlich der Konsens, dass das Zinsgeschäft haram ist. Es besteht der Konsens, dass das Zinsgeschäft haram ist. Und das, um mal vielleicht kurz darauf einzugehen, vor allem auch in unserer heutigen Zeit oder in unserer heutigen Gesellschaft, unabhängig davon, ob es hier die deutsche Gesellschaft ist, in der wir leben, oder in unseren Herkunftsländern oder sonstigen anderen, sei es jetzt westliche oder arabische Länder oder muslimische Länder generell, ist es so, dass viel verbreitet ist, dass viel Geschäft mit dem Zinsgeschäft verbreitet ist, dass es Alltag geworden ist, dass es normal geworden ist, dass man sich im Handel oder dass man in Handelsgeschäfte eintritt, in denen ganz klar und deutlich ein Zinsgeschäft zu erkennen ist. Sei es jetzt in unseren hiesigen Ländern, in denen wir hier leben, wo es gang und gäbe ist, weil es als etwas Normales angesehen wird, oder aber auch in unseren Ländern, wenn man das mal so labeln darf, in unseren Ländern, in denen vielleicht bekannt ist, dass Zins verboten ist, aber man es trotzdem ganz normal lebt. Und aber auch, und das muss auch ganz klar und deutlich dazu gesagt werden, weil es eben viele Prediger des Islam gibt oder die sich der Religion des Islam zuschreiben, die oftmals so predigen, dass sie dieses Gesetz oder dieses Verbot von Zins versuchen aufzulockern. Und jedem von euch ist es bekannt, die Aussagen wie beispielsweise, ja, Zins ist verboten, aber für das erste Haus ist es erlaubt. Zins ist verboten, aber für dein erstes Auto ist es erlaubt. Und so versucht man, dieses ganz klar und deutliche Verbot etwas aufzulockern, indem man sich ausgibt als jemand, der eine Erleichterung für die hiesige Gesellschaft oder für die Menschen, vor allem die Menschen, die in westlichen Gesellschaften leben, dass man versucht, ihnen das ein bisschen aufzulockern, das Verbot grundsätzlich ein bisschen schwammig zu machen, indem man sagt, es ist erlaubt in dem Fall und dem Fall ist es nicht erlaubt oder wie auch immer. Und man entfernt sich immer mehr vom eigentlichen Urteil. Und das ist das, was uns auch in diese prekäre Lage gebracht hat, in der sich die Muslime oder in der wir uns generell befinden. Und weil vieles, was eigentlich klar und deutlich verboten ist, immer mehr darauf abzielt und immer mehr gelebt wird und immer mehr aufgelockert wird, sei es jetzt die Zinsgeschäfte oder andere Verbote, die man tagtäglich eingeht, obwohl man sich vielleicht der Tragweite dieser Sünde gar nicht bewusst ist. Und du siehst auch oftmals Leute, die auch wirklich tatsächlich praktizieren sind in der Religion. Aber was das angeht, dass sie sagen, ja, ob ich jetzt 1.000 Euro Miete zahle oder für 1.000 Euro diese Immobilie abbezahle bei der Bank, im Zinsgeschäft oder wie auch immer. Und so versucht man das gleichzusetzen. Warum? Weil man sich von dieser Denkweise entfernt hat und aber auch, weil man die Grundlagen in dieser Religion vielleicht falsch interpretiert oder nicht verstanden hat, indem man das gleichsetzt. Und das ist das, was ich zu Anfangs erwähnt habe, dass man es versucht aufzulockern, weil es offensichtlich als etwas nicht Schlimmes dargestellt wird. Ja, ob ich jetzt 1.000 Euro Miete bezahle oder 1.000 Euro an die Bank zahle, am Ende des Tages habe ich dann ein eigenes Haus und meine Kinder und man versucht es immer damit zu rechtfertigen, meine Familie kann dann besser leben und wir haben dann einen Garten zum Grillen und so weiter und so fort. Aber das sind Argumente, die islamisch gesehen keine Rolle spielen. Und das ist auch das, was wir uns bewusst werden sollen. Das Verbot bleibt eben ein Verbot, auch wenn es dir zugegen ist oder auch wenn du es nicht checkst oder auch wenn du denkst, ja, dann lebe ich mein Leben lang in Miete, dann komme ich ja nie dazu, ein Haus zu kaufen. Ja, dann ist es so. Man muss sich von diesen Gedanken auch ein bisschen lösen, die man uns so ein bisschen eingespritzt hat, dass jeder muss ein Haus besitzen um jeden Preis. Natürlich, ich rede jetzt nicht über diejenigen, wo es klappt und wo es finanziell klappt. Natürlich, Luxus kann auch etwas sehr Schönes sein, keine Frage. Aber wir reden über diejenigen, die sich diesem Verbot widersetzen, aufgrund von Gemütlichkeit oder weil man eben sich einen gewissen Luxus bieten möchte oder ermöglichen möchte. Und das ist das, was islamisch gesehen fatal ist. Und das ist das, was islamisch gesehen ja nicht wirklich sehr, sehr schlimm ist in unserer heutigen Zeit. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, ihr werdet, vor allem was solche Verbote oder die Lockerung solcher Verbote angeht, wahrlich, ihr werdet in Dunkelheit sein, bis ihr zurückkehrt zur Religion. Ja, wenn man sich das mal anschaut, und das ist etwas, was man oftmals so leicht darstellt, es wird überliefert, dass ein Dinar von Riba, Qila Dinar oder Dirham? Ob ein Dirham von Riba, was nichts ist. Wenn wir beispielsweise sagen, ne, wie der Sheikh gesagt hat, beispielsweise ein Cent. Ein Cent von Riba ist bei Allah, unabhängig davon, dass es diese Aussage gibt, dass man den Krieg eingeht mit Allah und seinen Gesandten, aber ein Cent vom Riba-Geschäft ist so schlimm, wie 36 Mal Zina zu vollziehen. Und das ist nicht alles, sondern er fährt fort und er sagt, und die niedrigste Art dieser Zina ist, dass der Mann die Zina mit seiner Mutter vollzieht. Das ist die niedrigste Art, das Wenigste davon ist, dass der eine die Zina mit seiner Mutter vollzieht. 36 Mal die Zina für 1 Cent Riba. Liebe Geschwister, wenn wir das verstehen, für den einen oder anderen mag das vielleicht so verrückt vorkommen, aber wenn wir genau solche grundlegenden, essentiellen Dinge der Religion verstehen und dazu zurückkehren, dann wird uns bewusst eigentlich, wie weit wir von der Religion weg sind, was die Verbote Allahs als solches angeht. Und dass es wirklich höchste Eisenbahn ist, dass man wieder zurückkehrt, um die Dinge, die für verboten erklärt sind, auch tatsächlich für Verbot in seinem eigenen Leben implementiert und danach lebt.
الآن نتكلم عن الحكمة من تحريم الربا. لماذا حرم الله ورسوله الربا؟ قال المصنفون: التعامل بالربا يحمل على حب الذات والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة، وتحريمه رحمة للعباد، فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض، إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيد شيئا في مقابلة ذلك، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعود المرابي الكسل والخمول والابتعاد عن الاشتغال. والبنك إيه دوره؟ وسيط، ما بيشتغلش. عمل البناء، حضرتك بتروح تديله مثلا 100,000 يورو وديعة عنده في الخزنة بتاعته، بيقول لك هديك فائدة 7%، كلام جميل. بيجي المستثمر، نقول أي مثلا راجل مستثمر كده، هيبني قرية سياحية، شاليهات وبار وخمر ومراقص، فبيروح ياخد من البنك مثلا 1,000,000 يورو قرض. البنك يقول له هاخد منك 24% فائدة، يقول له ماشي، فياخد من أيمن 24%، يدي حضرتك 7%، وياخد هو 17%، ما بيشتغلش. آدي الربا. فالمرابي ما بيشتغلش، المرابي عامل لك كده مقر، تروح انت تحط الأموال وغيرك بيجي ياخد، وده بياخد من هنا ويدي هنا. شكرا. لا اشتغل في تجارة ولا في استثمار، ولا تعب ولا راح ولا جه، ولا عرض الصفقة للربح أو الخسارة، ملوش علاقة بالكلام ده خالص. أنت بقى كمستثمر يتخرب بيتك، يتخرب مش عارف تسدد له المليون يورو، بقت فائدة مركبة، ويتخرب بيتك ويصادر أموالك وتضيع، وهو زي ما هو ما بيشتغلش. ويجي الرؤوس الضلال يقول لك ده استثمار. فين الاستثمار يا مجرم انت؟ وهو في الاستثمار في بنك بيحط لك ودائع فقط، ياخد من ده ويدي لده. ثم المستثمر اللي بيجي ياخد منه القروض ممكن يستخدم اموال المسلمين فيما يغضب الرب عز وجل. منتج سينمائي بيروح يقترض من البنك عشان يعمل فيلم اباحي، يدعو للسفور والتبرج والعري، ويدعو للمساكنه، ويدعو للشذوذ باموال المسلمين. واحد تاني بيعمل قرية سياحية، واحد تاني بيعمل منتدى ليلي، واحد تاني بيعمل كباريه ومرقص بأموال المسلمين، ويقول لك ده الفوائد دي استثمار. استثمار في الحرام، في الربا. ويدلسون ويكذبون على الناس. طبعا ليه؟ لأن في عوائد بترجع لهم. هؤلاء المفتين من أهل الإجرام بيكونوا ممولين بالأموال، وأنت عشان تفتي بفوائد البنوك حلال، على الأقل كده لما يخترب كده حتة فيلا كده صغيرة كده بس كده في مارينا دي، بس عشان الأولاد يا عم الشيخ. وهذا وبالله التوفيق، وأين الشيك؟ ما فيش مانع كده حتة عربية مرسيدس حلوة كده آخر موديل عشان الواد اللي لسه متخرج من الجامعة عم الشيخ. بس شوف لنا كده مخرج، هنعمل ايه؟ ما انت عارف الاقتصاد والمعاملات. ويجي عم الشيخ بعمته يفكر في المخرج الشيطاني، ويقعد يأدي يدلس ويكذب ويلوي أعناق النصوص عشان يبيح الحرام. أهو ده بقى اللي يقول ايه، منتفخ بطنه كده كالمصروع، نسأل الله السلام. فمن أجل هذا حرم الله الربا، عشان ما يتعودش المرابع على الكسل وعدم العمل وسلب أموال الفقراء والتضخم وضياع الاقتصاديات. كما أن فيه قطعا للمعروف بين الناس، لأن الأصل في حاجة اسمها القرض الحسن. أنا لما أكون مزنوق، أخوي عبد الكريم عنده مال يرفع عن الحرب، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالقرود الحسنة بين الموحدين بين المسلمين بتألف القلوب وتنشر الخير بين الناس والأمن والأمان والرحمة. ما بقاش في أحقاد ولا في جرائم ولا مخالفات، كما أن فيه قطعا للمعروف بين الناس وسدا لباب القرض الحسن وتحكم طبقة من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد. وده الحاصل، رؤوس الأموال العالية تتحكم في مصائر الناس، بل تتحكم في استقرار دول. تجد بعض الدول خاضعة وخانعة ليه؟ لأن في رأس مال متحكم. يوم ما نقلب لك البلد، لما تجد في بعض البلاد مثلا الإسلامية أحد رؤوس الأموال من غير المسلمين رصيده فقط بيمثل قريب من 45% من اقتصاد البلد، زي بتاع الاتصالات في مصر ده غير المسلم ده، ثويرس وعائلته فودافون وموبينيل والكلام ده كله. يوم بس ما يقفل شكرا سقطت الدولة. عشان كده عادي بقى يعمل بقى مهرجان الجونة بيسموه سيدهم العريان ويعري نساء المسلمين في المهرجانات، عادي اقتصاد ما يقدروش يتكلموا. ليه؟ انه بيتحكم في مفاصل البلد، بتجيله الاموال من الهوى. واضح؟ فهمتوا؟ فسيطرة رأس المال بتدمر المجتمعات، بتدمر البلاد، تبقى مصائر الدول في إيديهم، ثلة من شرذمة الخلق اللي بيأكلون أموال الفقراء ويمصون الدماء ويتاجرون بالأزمات. فمن أجل هذا حرم الله الربا، وهو معصية عظيمة لله تعالى. وهو وإن زاد مال المرابي فإن الله تعالى يمحق بركته ولا يبارك فيه. شوف أموالهم بتروح فين؟ بتروح في الفجور ده، مهرجان الجونة، مهرجان مش عارف إيه، في الخمور وفي الاختلاط وفي العري وفي الزنا وفي البلاء العريض، ما في بركة، كله رايح للحرام والشهوات والعياذ بالله. لكن ما يروحش الطاعة، لأن مصدر المال خبيث، كما قال بعض السلف: المال إذا جمع من وسخات التجارات أبت النفس إلا أن تنفقه في الشهوات، لأنه مش سليم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، دايما كده. حتى ده البخل عند صاحب المال دليل إن المال بتاعه غير صحيح، ما هو السليم. لو المال سليم هتجد اليد تمد في الطاعة، تمد في الخير، لما تجد ايدك ممسكة عن الصدقات وأعمال البر، بس مالك مش سليم، مالك مجموع من الوسخات. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جميل يحب الجمال. عشان كده صاحب المال الحلال تجد يده منبسطة دايما بالخير، اليد العليا خير من اليد السفلى، دايما يد معطاء. ليه؟ لان المال جاي منين؟ من مصدر طيب، فعارف الطريق، جاي من طاعه يروح لطاعه. وهكذا تجد بعض الناس عنده بخل حتى على الزوجه والاولاد، مع انه عنده اموال. ايوه دي اموال مش طيبه، مجموعه من شبهات ومن وسخات التجارات، فبتعلم النفس الحرص والبخل. ولا تنفق الا في شهوه بقى، يعمل فرح ويجيب الرقصات يدفع، انما ينفق على زوجه ويوسع على الاولاد، لا لا لا. هنا بقى ما شاء الله الراجل الاقتصادي اللي يقول الاقتصاد ويا مستقطر الزمن اكتر ومش عارفين بكره في ايه، انما لما يجيب رقاصه عادي الرقاصه هيتفاول هيتمد، وما يجيب بيكا وشيكا وشاكوش يدفع، انما يروح يحط مثلا نفقه في مسجد او يكفي اليتيم او يشوف ارمله يعينها او فقير. عندنا احنا بنتعب ياخدوا اموالنا كده دي مش بتاعت ربنا. المال اذا جمع من وسخات التجارات ابت النفس الا ان تنفقه في الشهوات. لذا قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الربا يعني يزيل بركة الأموال الربا، ما فيش بركة فيها أبدا، وإن زادت لا بركة فيها ولا خير فيها بخلاف الصدقة. الصدقة بتزيد، ويربي الصدقات بيزود لك الصدقات. تصدقت بصدقة بتزداد، أقرضت فلانا قرضا حسنا بيزداد. جه وقت السداد ما قدرش يدفع، حضرتك قلت أمهله كمان سنة. عارف بقى السنة اللي أنت أمهلتها دي بتبنف ليك بكل يوم صدقة بقيمة الدين كله لمدة سنة، ويرجع لك برضو المال. ويربي الصدقات والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الصدقات يا إخوة، ولذلك المرء لا يتمنى العودة إلى الدنيا بعد الموت إلا من أجل الصدق، فأصدق وأكن من الصالحين، لأن الصدقة لها شأن عند الله تعالى. ولذلك قال النبي والصدقة برهان، هي دليل الإيمان أنك تعطي، لأن الصلاة عادي جدا سهل تصلي والصيام سهل تصوم، إنما أنك تطلع المال يا واخد أوتي يا ناوي على موتي، ده الجنيه عندي براجل، وأحضرت الأنفس الشح، فدي مصيبة كبيرة يا محمد. صح؟ خلي بالنا بهذا القدر، هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنتكلم عن أنواع الربا.
Wir kommen zu den Ösatullah. Assalamu alaikum. Wir kommen zu der Weisheit bzw. die Gründe, warum Riba Zinsgeschäft verboten ist. Uns mögen hierfür sicherlich ganz, ganz viele Gründe geben, aber ein paar wichtige Gründe, die wir nennen, die vielleicht auch in unserer heutigen Zeit sehr, sehr greifbar sind und leicht zu verstehen sind, ist als erstes, dass Geld angehäuft wird, dass Gelder angehäuft werden im Zinsgeschäft, worunter andere wiederum leiden, die dafür aufkommen müssen. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, ihr müsst euch das so vorstellen, das Zinsgeschäft generell, wie das entstanden ist, es gibt ja so viel Zins, wie verlangt wird, so viel Geld, da sind ja gar nicht im Umlauf. Das heißt, es gibt gewisse Gelder, jeder hat gewisses Geld, der eine nimmt einen Kredit auch, dann muss er so und so viel Zinsen dafür nehmen, der andere so, der andere so, der andere so. Aber das Geld grundsätzlich ist ja ein Geld, das real überhaupt gar nicht vorhanden ist. Das heißt, das ist eine Verschiebung von Finanzmitteln, die immer dazu dienen, irgendwelche Kredite aufzunehmen oder irgendwelche Kredite zu tilgen oder wie auch immer. Das heißt, es sind Gelder, die de facto ja eigentlich dem Geldgeber überhaupt gar nicht gehören. Und das ist auch das, was die Rolle der Bank ist. Yani wenn die Bank dir Zinsen gibt, beispielsweise, du hast so und so viel Geld angelegt und sie gibt dir jeden Monat so und so viel Geld auf dein Geld, dann ist das ja kein Geld, das du bekommst von dieser Hausbank aus Großzügigkeit dafür, dass du dein Geld dort angelegt hast. Sondern das Geld, also ist ja niemand da, der quasi aus deiner Tasche das Geld gibt, sondern das Geld wird entnommen von anderen Geldern. Und so funktioniert grundsätzlich das Zinssystem. Das heißt, der Geldgeber an sich ist nicht jemand, der irgendwas gibt. Und der Geldgeber an sich trägt niemals ein Risiko. Das heißt, wenn du jetzt zu deiner Bank gehst und du möchtest so und so viel Geld für ein Geschäft, dann sagen die, okay, wir geben dir 100.000 Euro. Du willst jetzt in ein Landwirtschaftsprojekt, wir hätten gern von dir 110.000 Euro. Dann kommt eine Flut, dein Landwirtschaftsprojekt geht komplett den Bach runter. Und dann heißt es, wird die Bank ja nicht sagen, ja okay, wir sind jetzt gleich im Tragen des Risikos, sondern du musst trotzdem diesen Betrag tilgen. Das heißt, ich habe hier eine kleine Gegenüber oder eine kleine Auflistung, die das ganz gut darstellt. Also erstens, es herrscht ein ungerechtes Risiko. Warum? Weil eine Partei immer gewinnt. Als Beispiel, eine Bank gibt einem Armen 10.000 und möchte 10% Zinsen. Wenn die Ernte gut ist, zahlt der Bauer 11.000 zurück. Wenn die Ernte schlecht ist, verliert er alles und zahlt trotzdem diese 11.000 zurück. Das heißt, es ist ein ungerechtes Risiko, weil die Bank, wie man so schön sagt, immer gewinnt. Zweitens ist es die Verschuldungsspirale. Jemand nimmt einen Kredit auf über 100.000 Euro für ein Haus. Mit 5% Zinsen zahlt er dann, sagen wir mal, nach 20 Jahren 160.000. Das heißt 60.000 reine Zinslast, ohne dass ein tatsächlicher Mehrwert an dieser Immobilie entstanden ist. Und hier entsteht, das führt zu einer dauerhaften Umverteilung von arm zu reich, da der Kreditnehmer jahrelang für Kapital arbeitet, das der Kreditgeber ohnehin besitzt. Der dritte Punkt, Geld arbeitet, aber der Mensch arbeitet nicht. Und das ist auch fatal, wenn man oftmals sagt, ich lasse mein Geld für mich arbeiten. Damit ist nicht gemeint, jemand, der sein Geld sinnvoll nutzt, um in Business zu gehen, der dann sagt, okay, mein Geld arbeitet für mich, den lassen wir außen vor. Das ist natürlich nichts Verwerfliches dran. Aber wir reden über den, der viel Geld hat und es einfach auf der Bank lässt und sagt, mein Geld arbeitet für mich durch die Zinserträge. Das heißt als Beispiel, jemand legt 1 Million Euro auf ein Sparkonto an und kassiert jedes Jahr Zinsen, ohne tatsächlich dafür arbeiten zu müssen. Und der Islam betrachtet das als unproduktives Einkommen, das keine reale Leistung widerspiegelt. Der Islam erlaubt den Gewinn durch Handel, Investition oder reale Arbeit, aber nicht durch bloßes Verleihen von Geld. Den vierten Punkt, und das ist auch etwas, was sehr bekannt ist, sind Krisen und Instabilität innerhalb der Gesellschaften. Und das ist das, was wir sehr gut wahrnehmen können. Das ist auch das, was wir während der Bankenkrise, ich glaube 2008 war die gewesen, wahrnehmen konnten. Warum? Weil dieses Zinsgeschäft grundsätzlich ein sehr, sehr instabiles Geschäft ist. Es ist eigentlich ein Spiel mit dem Teufel, im wahrsten Sinne des Wortes, und es ist immer auf eine gewisse Zeit. Dann kann man dieses Bankensystem retten, aber es ist eigentlich immer und immer wieder zum Scheitern verurteilt. Ja, es ist kein System, bei dem man sagen kann, das kann von der Gesellschaft getragen werden oder es trägt die Gesellschaft auf E und D. Warum? Weil es ein sauberes und gutes System ist. Es ist ein System, das von Zeit zu Zeit immer wieder gecrashed wird und immer wieder wird es eine Krise geben und eine Instabilität geben. Und das ist das, was der Islam quasi oder was dem Islam widerspricht. Aber auch die moralische Art und Weise geht verloren. Warum? Weil der Sheikh Hafidhullah auch erwähnt hat, der Islam sieht eigentlich sowas vor wie Qard al-Hasan, dass der gute Kredit, ein Kredit, der gegeben wird, ohne ein Zinsgeschäft oder ohne ein Zinsdarlehen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer einem Mu'min eine Sorge nimmt, dem wird Allah am jüngsten Tag eine Sorge nehmen. Und all diese Dinge werden mit der Zeit verloren gehen, wenn man sich zu sehr auf das Zinsgeschäft fokussiert. Ich weiß jetzt, du bist in einer Notlage, aber ich sage dir trotzdem, ich gebe dir diese 10.000 Euro, ich will aber 11.000 von dir haben. Und das ist das, was dem moralischen Kodex eigentlich des Islams widerspricht, weil der Islam gekommen ist, um eben auch in solchen Situationen zu unterstützen, ohne auf Profit, auf Gier, Gewinn, Anhäufung von Geld angelegt ist, sondern aus reiner moralischer Überzeugung suchend die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind viele Dinge, liebe Geschwister, oftmals auch, und das ist das, was sehr bekannt ist, dass wir gewisse superreiche Leute haben, die eigentlich die gesamte Gesellschaft kontrollieren können. Und das ist auch das, was wir hierzulande haben. Ja, nee, mit hierzulande meine ich jetzt nicht nur Deutschland, sondern generell in solchen Gesellschaften. Und es ist bekannt, dass beispielsweise so und so viel Prozent der Gesellschaft benutzen besitzen mehr als die Hälfte grundsätzlich der Gesellschaft. Ich glaube, ich habe, wenn ich das nicht ganz falsch zusammenkriege, aber ich glaube, ich habe mich mal damit befasst, ich glaube, dass 1% der reichsten Deutschen mehr besitzen als 50% der Gesellschaft. Und das ist etwas, was fatal ist. Warum? Weil dadurch auch eine Einflussnahme entsteht. Und das ist das, was wir sehr gut sehen können. All diese reichen Menschen, die sind ja nicht nur reich, weil sie reich sind, sondern die sind reich, die gewinnen an Einfluss, die gewinnen an politischen Entscheidungen, die haben gewisse politische Entscheidungsträger in ihrer Hand. Warum? Weil sie die Geldgeber sind, weil sie die Wahlkampfkampagnen, die Spendenkampagnen leiten. Oder wenn wir beispielsweise rüber nach Amerika schauen, wo die reichsten Menschen der Welt leben, wenn man sich dieses Vermögen anguckt, das ist so viel mehr wert als das Bruttoinlandsprodukt von so vielen Ländern, wenn du sie zusammentragen würdest. Und das führt zu einer Ungleichheit, das führt zu einer Unverhältnismäßigkeit, das führt auch generell dazu, dass die Kluft zwischen Reich und Arm immer und immer größer wird. Und der Islam ist eben genau deswegen, auch ja nicht nur deswegen, bevor es falsch ausgelegt wird, aber unter anderem auch deswegen, dass quasi diese Kluft geschlossen wird. Reichtum ist etwas Gutes, ist auch gut, wenn man es anstrebt, aber beispielsweise Islam ist gekommen und gesagt, ja, du darfst reich sein, trotzdem musst du deine Zakat entrichten. Es ist nicht verwerflich, reich zu sein. Verwerflich ist es, krankhaft reich zu sein, ohne etwas von seinem Vermögen zu geben. angehäuft dadurch, indem man immer und immer und immer mehr Gelder angehäuft hat und dann, wie gesagt, die Gesellschaft oder die Entscheidungen einer Gesellschaft, politische Landschaft einer Gesellschaft in ein paar wenigen Händen liegt, die quasi das Land in die Richtung lenken können, wie sie es möchten. Und letztendlich, und das ist vielleicht einer der großen Punkte, auch wenn wir dann von der Gesellschaft weg, aber grundsätzlich gilt es, Allah Azza wa Jal entnimmt die Baraka. Und Allah Azza wa Jal gibt aber die Baraka in die Zakat, in die Sadaqa und entnimmt die Baraka aus dem Zinsgeschäft. Und deswegen, liebe Geschwister, sind es ganz, ganz wichtige Punkte, die es gilt zu beachten, warum das Zinsgeschäft verboten ist. Ich glaube, vor allem in unserer heutigen Zeit ist es für jeden Einzelnen sehr, sehr, sehr ersichtlich. Niemand kann es leugnen, der sich ein bisschen mit der Politik befasst, sich ein bisschen mit Ökonomie, mit der Wirtschaft befasst, der wird ganz, ganz schnell klar, wie verflucht dieses System ist und dass das wahre System das einzigartige ist, was Allah Azza wa Jal und über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu uns kommuniziert wurde.
نشوف إذا كان في أسئلة. ما في أسئلة؟ كثير.
Sagen diese Worte bitte bei Allah für uns und euch in Vergebung.
ماذا تقول؟ طيب. يوم الأربعاء الأسئلة. طيب أغلقت يعني؟ طيب يا شباب بالنسبة للمتابعين والمتابعات. عبر البث احنا كنا ارجعنا معظم الاسئله ليوم الاربعاء في لقاء المفتوح بتاع الاسئله والاستفسارات لان الاخوه في المسجد اشتكوا في كثير من المساجد ان ما بيكونش لهم حظ في الاسئله بسبب كثره الاسئله عبر البث فمن اجل ذلك قلنا اسئله البث المباشر يتم تجميعها في يوم الاربعاء في اللقاء المفتوح ويتم